Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Ich begrüße euch zum Rabe Info vom Montag, dem 6. November. Schön seid ihr dabei. Heute mit folgenden Themen. Im brasilianischen Belém startet heute die Weltklimakonferenz. Vor 10 Jahren wurde in Paris das 1,5-Grad-Ziel ausgehandelt. Heute wirkt dies unrealistisch. Wie weiter?
Also das 1,5-Grad-Ziel ist immer noch die Richtschnur.
Und Neutralität und Demokratie. Wie schlägt sich die Schweiz als Vermittlerin bei internationalen Konflikten?
Im Mittleren Osten, ich glaube, haben wir unsere Chance verpasst, irgendetwas Nützliches zu tun.
Das sagt der ehemalige Diplomat Jean-Daniel Ruch. Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Am Mikrofon Ursi Grimm.
Rabe Info.
Wir kommen zu den Nachrichten des Tages, zuerst mit einer Meldung aus dem Sudan. Africa News berichtet über den Besuch des sudanesischen Militärchefs vom Samstag in einem Flüchtlingslager. Dort sind Menschen untergebracht, die aus der Stadt El-Fasher geflohen sind, nachdem die Rapid Support Forces die Stadt nach einer 18-monatigen Belagerung eingenommen hatten. Die Rapid Support Forces und die sudanesische Armee befinden sich seit April 2023 im Krieg, nachdem es zu Spannungen um die Kontrolle über das drittgrößte Land Afrikas gekommen war. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation wurden seither mindestens 40.000 Menschen getötet, wobei die tatsächliche Zahl möglicherweise um ein Vielfaches höher liegt. Etwa 12 Millionen Menschen wurden vertrieben und fast die Hälfte der Bevölkerung leidet unter akuter Ernährungsunsicherheit. In die USA. Der Senat will mit einem Übergangsetat die seit über 40 Tagen andauernde Haushaltssperre beenden. Darüber berichtet der Deutschlandfunk. Der Senat votierte dafür, über einen Übergangsetat zu beraten, der aus dem Repräsentantenhaus stammt. Dieser könnte die Finanzierung der Regierungsausgaben bis Ende Januar sicherstellen. Nach einer Zustimmung im Senat müsste dann noch das Repräsentantenhaus dafür stimmen. Die längste Haushaltssperre in der Geschichte der USA gilt seit dem 1. Oktober. Hunderttausende Beschäftigte von Bundesbehörden werden seither nicht mehr bezahlt, viele staatliche Dienstleistungen wurden gestrichen oder zurückgefahren. Nach China. China führt ein neues Visum für globale Tech-Fachkräfte ein. Darüber berichtet Euronews. Chinas Regierung strebt die Weltspitze bei fortschrittlichen Technologien an. Sie will dafür massiv investieren. Das vergangenen Monat eingeführte K-Visum entspricht dem H-1B-Visum der USA. China hat für das K-Visum die Hürden jedoch sehr tief angesetzt. BewerberInnen brauchen etwa kein konkretes Jobangebot, um den Antrag zu stellen. Im Vergleich gelten unter Donald Trump strengere Regeln für ausländische Studierende und WissenschaftlerInnen. Die Gebühren für das H-1B-Visum für qualifizierte Arbeitskräfte sollen für Erstanträge auf $100.000 steigen. Das lässt manche Fachkräfte und Studierende nach Alternativen außerhalb der USA suchen. Ob China die Gunst der Stunde nutzen kann, ist ungewiss. Denn neben der Sprachbarriere sei auch die massive Internetzensur ein Hindernis. Die USA riskieren eher potenzielle H1B-Antragsteller an Großbritannien oder die EU zu verlieren. In die Schweiz. Die Schweiz übernimmt 2026 zum dritten Mal den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, OSZE. Das SRF berichtet über die Einschätzungen des Mittelständerats Daniel Fessler. Dieser leitet die Schweizer Delegation bei der Parlamentarischen Versammlung der OSZE. Gemäß Fessler sei die Schweiz für all die zerstrittenen Staaten am ehesten in dieser Rolle annehmbar, selbst für Russland. Russland kritisiere die Schweiz zwar wegen der Übernahme der EU-Sanktionen, das Land akzeptiere sie aber als diplomatische Funktionsträgerin. Die OSZE verfügt über 57 Mitgliedsländer aus ganz Europa, Zentralasien und Nordamerika. Die Organisation muss die meisten Entscheidungen einstimmig fällen, deshalb ist sie häufig blockiert und handlungsunfähig. Doch wäre die Bedeutung der OSZE unterschätzt. Es sei das einzig verbliebene Gremium, in dem die USA und die westeuropäischen Staaten mit Russland an einem Tisch sitzen. Zu einer Nachricht aus dem Bundeshaus. Die Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Ständerates spricht sich gegen die Abschaltung von UKW per Ende 2026 aus und befürwortet eine Verlängerung. Entsprechend beantragt sie ihrem Rat die Annahme der Motion Neue Ausschreibung für die UKW-Funkkonzessionen ab 1. Januar 2027. Die Kommission ist der Ansicht, dass auf die Einstellung des UKW-Rundfunks per Ende 2026 verzichtet werden soll, um der Umstellung auf DAB Plus mehr Zeit einzuräumen. Die Kommission zeigt sich besorgt über die Abnahme der Anzahl RadiohörerInnen, nachdem die SAG Anfang Jahr UKW abgeschaltet hat. Ihres Erachtens stellt sich die Frage, ob die Einstellung des UKW-Rundfunks dazu führt, dass die Radiohörerschaft noch stärker auf ausländische Radiosender ausweicht. In den Kanton Bern. Die Online-Plattform zur Offenlegung der Politikfinanzierung ist bereit. Darüber berichtet die Tageszeitung Der Bund. Somit können ab sofort Parteien ihr Werbebudget erfassen. Bei den Wahlen im März 2026 werden die Daten erstmals öffentlich einsehbar sein. Der Große Rat hatte vor rund einem Jahr eine Transparenzpflicht bei der Finanzierung von Wahl- und Abstimmungskampagnen beschlossen. Für kantonale Volksabstimmungen gilt die Transparenzpflicht erstmals ab Juni 2026. Mit der Offenlegung der Politfinanzierung will der Kanton Bern das Vertrauen in die politische Arbeit stärken und für gleiche Chancen im Wahlkampf sorgen. Wer eine Kampagne mit budgetierten Ausgaben von über 30.000 Franken führt, muss das Total der Einnahmen sowie einzelne Zuwendungen von mehr als 9.000 Franken offenlegen. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Ursi Grimm. Und jetzt zum Wetterbericht. In der Nacht auf Dienstag sinken die Temperaturen bis auf knapp 1 Grad. Der Dienstag beginnt bewölkt. Im Laufe des Tages ziehen sich die Wolken weitgehend zurück und es wird bis zu 12 Grad warm. Auch am Mittwoch ist es vorwiegend sonnig bei Temperaturen zwischen 0 und 12 Grad.
Rabe Info.
Heute startet im brasilianischen Belém die Weltklimakonferenz. Bettina Dürr ist Fachexpertin für Klimagerechtigkeit bei der Fastenaktion. Sarah Heinzmann hat sich mit ihr ausgetauscht.
Bettina Dürr, heute startet in Belém in Brasilien die Weltklimakonferenz. In Belém wird ein doppeltes Jubiläum gefeiert. Es ist die 30. Weltklimakonferenz. Und es ist genau 10 Jahre her, seit sich die Staaten auf das Pariser Abkommen einigten. Was ist Ihre Bilanz nach 10 Jahren 1,5-Grad-Ziel?
Also das 1,5-Grad-Ziel ist immer noch die Richtschnur. Wir brauchen jetzt einfach mehr Klimaschutz in der Schweiz global.
Wir haben es bereits angesprochen, in Paris, da wurde das 1,5-Grad-Ziel beschlossen. Die Weltklimakonferenz verhandelt seither dessen Umsetzung. Bereits letztes Jahr war es im Durchschnitt aber 1,5 Grad wärmer. Für das Pariser Abkommen zählt zwar der Durchschnitt über mehrere Jahre und nicht nur über ein Jahr, aber auch dieser Durchschnitt über mehrere Jahre wird wohl in den nächsten 10 Jahren überschritten. Der UN-Generalsekretär Antonio Guterres hält das 1,5-Grad-Ziel indes für nicht mehr erreichbar. Bis Ende des Jahrhunderts steuern wir auf eine Erwärmung von 2,5 Grad Celsius hin. Das zeigen aktuelle Zahlen der UN. Jetzt, wo das 1,5-Grad-Ziel in weite Ferne rückt, was ist der Gegenstand der Weltklimakonferenz?
Das Ziel muss eigentlich sein, diese Phase, in der wir dann eben vielleicht über diesen 1,5 Grad sein werden, möglichst kurz zu halten, möglichst viele der unumkehrbaren Kipppunkte zu vermeiden. Und da zählt einfach jedes Zehntel Grad.
Die letzten drei Klimakonferenzen fanden in ölfördernden Ländern statt, in Dubai, in Ägypten und in Aserbaidschan. Dieses Jahr trifft sich die Weltgemeinschaft im brasilianischen Amazonas. Was genau sendet es für ein Signal, dass die Weltklimakonferenz dieses Jahr wieder in einem demokratischen Staat stattfindet?
Die Zivilgesellschaft in Brasilien kann wirklich auch Druck auf die Regierung aufbauen, auf die Präsidentschaft. Sie bringen auch die unangenehmen Themen auf den Tisch. Also sie scheuen sich auch nicht davor, die brasilianische Präsidentschaft und die Regierung zu kritisieren. Brasilien produziert selber auch sehr viele Fossile. Die Personen, die die Regierung kritisieren, sind hier nicht in Gefahr, so im gleichen Ausmaß wie in den Ländern, in denen die letzten Klimakonferenzen stattgefunden haben.
Bei den letzten Weltklimakonferenzen wurden die Proteste im Rahmen der Konferenzen jeweils unterdrückt. Wie genau sieht es mit dem Recht auf Protest in Brasilien, in Belém, aktuell aus?
Während den Klimakonferenzen ist immer mit einem erhöhten Sicherheitsaufgebot zu rechnen. Einfach auch, weil sehr viele Leute in die Stadt kommen, jetzt auch die Minister, die Staatsoberhäupter. In Belém wird es aber die Möglichkeit geben, eine große Kundgebung zu organisieren. Die wird am 15. November stattfinden. Es gibt einen großen Gegengipfel der Zivilgesellschaft, der außerhalb der eigentlichen Verhandlungen stattfinden wird. Also die Präsenz der Zivilgesellschaft in der Stadt wird sehr groß sein. Viele Leute, die auch nicht in den eigentlichen Verhandlungen teilnehmen, sind schon angereist hier an die COP oder nach Belém. Es hat sehr viele indigene Gemeinschaften aus Brasilien und allgemein aus Lateinamerika, die hier vor Ort sind und die insbesondere auch ihre Anliegen einfordern und eben auch die Präsenz zeigen als Gemeinschaften, die besonders vom Klimawandel betroffen sind, die aber auch eine wichtige Rolle spielen im Kampf gegen die Klimakrise.
Bettina Dürr haben wir gehört. Sie arbeitet bei Fastenaktionen im Bereich Klimagerechtigkeit und ist Vorstandsmitglied der Klimaallianz Schweiz.
Rabe Info.
Am vergangenen Donnerstag war im Bieler Gymnasium ein runder Tisch geplant zu der Frage, welche Schweizer Politik im Nahen Osten. Aus Sicherheitsgründen beschlossen die VeranstalterInnen, den runden Tisch an einem geheimen Ort durchzuführen. Denn die VeranstalterInnen rechneten mit einer palästinasolidarischen Störaktion. Neben der ehemaligen SP-Bundesrätin Micheline Galmiret und dem SVP-Nationalrat Manfred Bühler sprach auch Jean-Daniel Rouch auf dem Podium. Der ehemalige Diplomat bedauert, dass die Veranstaltung nicht wie geplant stattfinden konnte.
Ich habe keine Worte, um zu sagen, wie stark ich bedauere, dass es nicht mal mehr möglich ist, in Biel, die Stadt der Toleranz, eine offene Debatte zu halten. Die Polizei hatte Informationen, dass es möglicherweise zu gewaltsamen Tätigkeiten führen könnte. Und ich glaube, das war der richtige Entscheid.
Jean-Daniel Rouch ist Gründer des Zentrums für Neutralität in Genf. Heute Abend spricht Rouch im Multimondo in Biel zum Thema demokratische Werte und neutrale Positionen. Im Interview habe ich ihn gefragt, was das denn genau bedeutet.
Ich glaube, Neutralität wie direkte Demokratie, Föderalismus, das sind alle Werte, essentielle Werte, die Teil unserer Identität ist als Schweizer. Also Demokratie gehört zur Neutralität und Neutralität gehört zur Demokratie, zur Schweizer Demokratie mindestens.
Können wir das noch ein bisschen präzisieren? Also eine neutrale Position ist nicht frei von Werten. Welche Werte sind denn demokratische Werte?
Also für mich, der Kompass ist internationales Recht, also das Recht, Justiz. Und zum Beispiel im Konflikt zwischen Ukraine und Russland. Es ist ganz klar, im Februar 2022 gab es eine Aggression Russlands gegenüber Ukraine. Ich glaube, im internationalen Recht, gut, kein internationales Gericht hat das entschieden, aber für mich ist das ziemlich klar, dass diese Special Military Operation eigentlich völlig der Definition der Aggression entspricht. Aber, Wenn man die Ursachen, die tieferen Ursachen dieses Konflikts mal studiert, dann sieht man, das ist ein Konflikt zwischen großen Mächten, auch Supermächte. Und da, als wir jegliche Verletzung des internationalen Rechts, und es gab auch auf der ukrainischen Seite, dass wir verurteilen, aber dass wir auch auf der anderen Seite sagen können, in diesem Konflikt sind wir keine Partei, und wenn wir etwas machen können, um diesen Konflikt zu beenden, dann sind wir bereit. Und dafür müssen wir Vertrauensbeziehungen pflegen mit allen Seiten. Das haben wir leider nicht gemacht.
Also sprechen Sie auch von Sanktionen. Also in diesem Sinne wäre es falsch, Sanktionen gegen Russland zu ergreifen, weil das keine neutrale Position ist?
Also ich finde das auch falsch, Sanktionen gegen Russland zu nehmen. Nicht, weil es gegen die Neutralität stieß, aber mehr politisch. Es hat uns davon abgehalten, eine aktivere, positivere Rolle zu spielen, um am Schluss Leben zu retten und zu einer friedlichen Lösung beizutragen. Die andere Frage ist, was nützen überhaupt diese Sanktionen? Ich meine, man hat uns gesagt, die russische Wirtschaft wird zerstört und so weiter. An solche Argumente habe ich nie wirklich geglaubt. Und jetzt sehen wir, ja, eigentlich, diese Sanktionen schaden uns Europäer mehr als die Russen. Und für uns Schweizer, zuerst gab es die Sanktionen gegen Russland, also wir können ungefähr keinen Handel mehr mit Russland betreiben, und jetzt kommen die Amerikaner mit 39% Zolltarif. Also wir haben wirklich auf allen Seiten verloren. Wenn wir gedacht haben, ah, jetzt übernehmen wir die Sanktionen, um den Amerikanern zu gefallen, aber das war keine gute Rechnung.
Ja, wie könnte denn die Schweiz als neutrales Land eine starke Vermittlerin bei internationalen Konflikten sein?
Es muss natürlich sein. Und es muss natürlich sein, dass Russland, Ukraine, gewisse Länder in Afrika, vielleicht im Mittleren Osten, irgendwo überall in der Welt, dass die Leute natürlich denken, ja, fragen wir mal die Schweiz. Dafür müssen wir Kapazitäten haben, dafür müssen wir auch Politiker haben, die in der Lage sind, Vertrauensverhältnisse mit allen Konfliktparteien aufzubauen. Haben wir das in den letzten Zeiten gemacht? Nein. Im Mittleren Osten, ich glaube, haben wir unsere Chance verpasst, irgendetwas Nützliches zu tun. Und zwischen Ukraine und Russland, ja, das hatten wir 2014 mit Didier Buchalter sehr gut gemacht. Und 10 Jahre später oder sogar ein bisschen weniger, scheinbar haben wir unser Charisma, unsere Einflussmöglichkeiten verloren. Das hat zu tun mit falschen Politiken. Das ist keine Wissenschaft, das ist eine Kunst. Und im jetzigen Moment habe ich den Eindruck, wir haben keine Künstler im Bundesrat. Ich sage nicht, dass sie sind schlecht. Ich sage nicht, dass sie die Schweiz schlecht verwalten oder regieren. Aber in diesen besonderen Sachen hat es einfach nicht geklappt in den letzten Jahren. Das ist ein Fakt.
Ja, kommen wir zurück auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina. Wenn wir jetzt schauen, was das Departement für Auswärtige Angelegenheiten auf seiner Homepage schreibt, was das Neutralitätsrecht bedeutet, dort steht, dass es nur auf zwischenstaatliche Konflikte anwendbar sei und nicht für interne Konflikte. Was bedeutet das jetzt im Hinblick auf die Situation in Gaza? Also würde die Schweiz Palästina als Staat anerkennen? Würde es diesen Konflikt zu einem zwischenstaatlichen Konflikt machen und hätte dies Auswirkungen auf die militärischen Beziehungen zwischen der Schweiz und Israel?
Hypothetisch ja, eigentlich schon. Das wäre in diesem Fall ein zwischenstaatlichen Konflikt, und entweder schneidet man jegliche militärische Kooperation mit allen Seiten oder man hat militärische Zusammenarbeit mit allen Seiten. Aber was das EDA vergisst, ist, dass Israel ist nicht durch im Krieg mit Gaza und mit dem Hamas. Die haben auch Iran angegriffen, Libanon angegriffen, Syrien angegriffen, Jemen angegriffen, Katar angegriffen, sogar Tunesien. Und ja, das sind Staaten. Ich möchte gerne mal eine Stellungnahme hören vom Auswärtigen Amt, wie sie die Neutralität interpretieren in diesem Sinne. Es gibt einen weiteren Aspekt. Es hat auch zu tun mit internationaler Justiz. Und heute gibt es genügend Analysen von wichtigen NGOs wie Human Rights Watch, Amnesty International, sogar die israelische NGO B'Tselem oder sogar vom Internationalen Gerichtshof in Den Haag, die sagen, entweder ja, es ist ein Genozid oder Internationaler Gerichtshof, es besteht das Risiko eines Genozids. Und gemäß der Genozidkonvention müssen wir alles machen, um ein Genozid zu verhindern. Also in diesem Sinne, als wir weiterhin militärisch mit Israel zusammenarbeiten, und es kommt noch dazu, dass wir auch Investitionen in der Militärindustrie von Israel seitens öffentlichen Institutionen wie der Schweizer Nationalbank und auch seitens privater Institutionen wie die UBS, das erlauben wir. Und ja, es besteht das Risiko, dass wir eigentlich als Komplizit von Kriegsverbrechen und möglicherweise von Genoziden irgendeinmal erscheinen werden. Und es gibt noch eine dritte Dimension, und das sind die politischen Aspekte der Neutralität, um glaubwürdig zu sein. Es geht nicht nur um Recht. Man kann immer erklären den Palästinensern, ja, es ist kein zwischenstaatlicher Konflikt, deswegen dürfen wir militärisch mit Israel kooperieren. Aber die Wahrnehmung der Neutralität wird natürlich massiv geschadet mit diesem Verhalten.
Jean-Daniel Ruch haben wir gehört.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war's für heute vom Rabe Info vom 10. November. Die heutige Sendung findet ihr auch auf unserer Webseite rabe.ch und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Diese Sendung gehört euch, liebe HörerInnen. Über Anmerkungen, Fragen oder Kritik freuen wir uns. Schreibt uns an inforedaktion@rabe.ch. Das nächste aktuelle Rabe-Info gibt es morgen wieder, wie immer um 11 Uhr. Zur heutigen Sendung beigetragen hat Sarah Heinzmann. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ursi Grimm. Schön sind ihr dabei gewesen, macht's gut und hoffentlich bis bald. Tschüss zusammen.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.